NDR Info. Redezeit.
Ist AIDS noch eine Bedrohung vom Umgang mit dem Risiko? Das ist das Thema heute Abend in der Redezeit. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Weidemann. Einen schönen guten Abend. Etwa 83.000 Menschen in Deutschland haben sich mit dem HIV-Virus infiziert. Jeder Sechste davon weiß gar nichts davon und gefährdet womöglich aus Unkenntnis sich und andere. Seit kurzem steigt die Zahl der HIV-Infizierten hierzulande wieder leicht an. Nehmen wir also die Gefahr mittlerweile auf die leichte Schulter? Verstellen uns die Erfolge der Medizin, die aus der tödlichen Diagnose AIDS eine therapierbare chronische Erkrankung gemacht haben, den Blick für das immer noch bestehende Risiko? Darüber, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir heute Abend diskutieren mit Ihnen und mit den Experten, die wir zu unserer Sendung eingeladen haben. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 08000 441777, 08000 441777, oder beteiligen Sie sich über das Internet. Sie finden uns unter ndr.de/redezeit, müssen dort das Thema der heutigen Sendung anklicken und können uns dann eine E-Mail schicken. Wie präsent ist uns die Gefahr, sich mit HIV anzustecken, eigentlich noch? Wie müsste eine Aufklärung aussehen, die diejenigen erreicht, die heute eher die Augen vor dem Risiko verschließen? Wie wichtig ist es, die junge Generation anzusprechen, die die Angst vor dem sicheren Todesurteil AIDS so gar nicht mehr kennt? Und wann macht es Sinn, sich testen zu lassen? Was denken Sie? Machen Sie mit bei der Redezeit auf NDR Info. Hier noch einmal unsere kostenfreie Telefonnummer 08000 441777. Vergessen und verdrängt? Thomas Christis hat Passanten auf der Straße gefragt. Sind HIV und AIDS für Sie noch ein Thema?
Ich glaube, dass es halt nicht auf der Agenda ganz oben liegt, das Thema AIDS.
Soweit ich weiß, glaube ich, dass man den Krankheitsprozess wesentlich länger jetzt hinauszögern kann. Das heißt, dass das jetzt nicht sofort das Todesurteil ist, sondern dass man noch viele Jahre mit guter Behandlung auch ein relativ gutes Leben, glaube ich, führen kann.
Teenager und Pubertät und hast du nicht gesehen, ne? Und ich finde, sie sind ziemlich leichtsinnig manchmal. Nicht gleich in die Kiste mit jedem und dann vor allen Dingen immer verhüten mit Kondomen. Das ist das Mindeste, ne?
Weiß ich auch nicht. Wir beschäftigen uns damit einmal nicht.
Nach dem Motto, es ist kein Todesurteil mehr, dann wird es schon nicht so schlimm sein. Dass viele noch immer nicht wissen, dass man ein Kondom ständig in der Tasche haben sollte.
Man muss aufpassen, dass diese Sorglosigkeit, die auf jeden Fall da ist, nicht in eine Fahrlässigkeit übergeht. Das heißt, man muss sich schon das immer noch bewusst machen, dass man da sicher vorgeht, ja.
Also ich komme jetzt in die 10. und wir hatten das kurz im Bio gehabt, aber sonst nichts.
Ich komme jetzt in die 9. und wir haben da noch gar nichts zugemacht, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass es ansteckend ist und, glaube ich, auch tödlich enden kann. Ja, mehr eigentlich auch nicht.
Der Gedanke ist ja immer noch da, dass es eben passieren könnte.
Sind also vor allem Jugendliche zu wenig informiert über das Risiko einer HIV-Infektion und über die Möglichkeiten der Vorbeugung? Gibt es andere Risikogruppen, die für die Aufklärung besonders schwer zu erreichen sind? Was meinen Sie? Hier noch einmal unsere Telefonnummer, wenn Sie sich an unserer Redezeit heute Abend beteiligen wollen. 08000 441777. Zu unserem ersten Gast aus dem Landesfunkhaus des NDR in Kiel zugeschaltet ist Petra Schulze-Lohmann von der Koordinierungsstelle zur Prävention von AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung in Schleswig-Holstein. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Schulze-Lohmann, seit einigen Jahren gehen ja die HIV-Neuinfektionen in Deutschland nicht mehr zurück, wie noch in den 90er Jahren, sondern sie steigen zeitweise sogar wieder leicht an. Ist das eine Folge nachlassender Aufmerksamkeit oder vielleicht sogar von weniger wirksamen Strategien zur Prävention?
Das würde ich nicht sagen, dass es unbedingt weniger wirksame Strategien zur Prävention sind. Wenn Zahlen ansteigen, muss man immer sehr genau gucken, wo steigen sie an und warum steigen sie an. Es ist in bestimmten Zielgruppen in den letzten Jahren auch deutlich mehr getestet worden. Und dort, wo ich mehr teste, finde ich natürlich einfach auch mehr Personen, die infiziert sind.
Und Sie gehen also nicht davon aus, dass eigentlich die ganzen Strategien, die seit den 80er, 90er Jahren in der Bevölkerung eigentlich schon verbreitet waren, am bekanntesten natürlich die Kondomnutzung, dass das wieder etwas nachgelassen hat, weil in der Bevölkerung das Thema gar nicht mehr so heftig diskutiert wird?
Also die Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu AIDS im öffentlichen Bewusstsein zeigen eigentlich, dass die Kenntnisnahme zu HIV und AIDS schon noch sehr gut ist und auch das Wissen über die Kondomnutzung eigentlich gut ist. Aber trotzdem würde ich auch von einer gewissen Sorglosigkeit sprechen, weil viele, gerade die Jugendlichen, HIV und AIDS eben nicht mehr als eine unbedingt tödliche Krankheit empfinden.
Entwickeln Sie daraufhin neue Strategien? Also haben Sie die Präventionsarbeit auch ein bisschen umgestellt darauf?
Also wir in Schleswig-Holstein gehen zum Beispiel sehr aktiv mit einem sogenannten AIDS-Parcours seit mehreren Jahren schon in die Schulen und bemühen uns, möglichst viele Jugendliche zu erreichen, bevor sie überhaupt das erste Mal sexuell aktiv geworden sind, damit sie gleich entsprechend gewappnet sind. Und im Rahmen dieses HIV-Parcours oder AIDS-Parcours lernen die Jugendlichen etwas über Übertragungswege und genauso über Schutzmöglichkeiten. Und sie lernen beispielsweise auch ganz praktisch die Kondomanwendung, die sie dann einfach einmal ausprobieren können.
Bei mir in unserem Hamburger Studio von NDR Info begrüße ich Jörg Korell. Schönen guten Abend.
Abend.
Er ist Geschäftsführer der Hamburger AIDS-Hilfe. Herr Korell, die medizinische Forschung hat in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Die Immunschwächekrankheit gilt als mittlerweile sogar fast beherrschbar. Ist damit die Not für HIV-Infizierte im Großen und Ganzen vorbei?
Ja, es hat sich Wesentliches verändert, genau wie Sie es beschreiben. Durch die verbesserten Behandlungsmöglichkeiten sind die Themen tatsächlich andere geworden. Also wir reden viel, viel, viel seltener von Sterbebegleitung zum Beispiel. Das ist in den frühen Jahren von AIDS viel häufiger ein Thema gewesen. Wir reden viel, viel stärker von Lebensbegleitung, denn eine HIV-Infektion oder damit einhergehende Erkrankungen haben eben häufig doch etwas zu tun mit Schwierigkeiten im Berufsleben zu verbleiben. Das muss nicht so sein, das kann aber so sein. Und gerade in der AIDS-Hilfe sind es dann häufig Menschen, die infolge der Infektion in Probleme geraten sind, die Unterstützung nachfragen, Lebensbegleitung nachfragen. Also das ist eine Veränderung, die sich ergeben hat. In der primär präventiven Fragestellung sehe ich nicht die deutliche Veränderung, sondern da sind es tatsächlich, aber das hat die Frau Schulze-Luhmann ja auch gerade schon angedeutet, da sind es tatsächlich die Basisthemen, die unverändert auch die wesentlichen Themen von Beratung, aber insbesondere auch von pädagogischen, von Präventionsveranstaltungen mit pädagogischem Hintergrund sind.
Aber lassen Sie uns noch mal auf das Leben mit HIV und AIDS zurückkommen. Wie ist es denn um die Akzeptanz von Infizierten bestellt, wenn die jetzt nicht mehr so sehr stark gefährdet sind, sehr schnell schwer zu erkranken und lange im Arbeitsleben verbleiben, in ihren Sportvereinen, auch in ihren Freundeskreisen? Ist das Problem der Akzeptanz damit gewachsen oder eher hat es nachgelassen?
Umgekehrt. Das Problem besteht darin, dass sich in dieser Hinsicht überhaupt nichts verändert hat oder sehr, sehr wenig. Es ist jetzt übertrieben zu sagen, überhaupt nichts. Aber dass sich da sehr, sehr wenig verändert hat, dass im öffentlichen Bewusstsein gerade der Personen, die sich nicht jeden Tag damit auseinandersetzen, die Sorge, gleiche geblieben ist. Und das führt sehr häufig zu Diskriminierung, zu Ausgrenzung. Auf jeden Fall zu der Notwendigkeit, dass ich mir als Person mit HIV sehr, sehr gut überlege, mit wem spreche ich darüber und mit wem spreche ich nicht darüber. Sind tatsächlich die Kumpels im Sportverein oder meine Arbeitskollegen die richtigen Ansprechpartner dafür? Da gibt es sehr unterschiedliche Umgänge damit. Natürlich ist da nicht eine Situation mit der anderen vergleichbar. Nur insgesamt lässt sich ablesen, dass ein Easygoing zum Thema, ich lebe offen und selbstverständlich mit HIV, ich spreche mit jedem darüber, noch weit, weit, weit von uns entfernt ist.
Unser dritter Gast ist Mediziner, genauer gesagt Internist und Infektiologe. Er sitzt ebenfalls bei mir hier im Studio, Dr. Stefan Fenske. Schönen guten Abend auch an Sie.
Ja, guten Abend auch von meiner Seite.
Was kann die AIDS-Forschung eigentlich noch erreichen? Also man hört viele Erfolge, aber besiegt ist die Krankheit nicht. Das ist aber das Ziel, das die UN sich gesetzt haben für 2030. Ist das realistisch?
Das kann ich sicherlich schwer einschätzen, ob 2030 realistisch ist. Es ist auch immer die Frage, was nehmen wir als besiegt? Meinen wir damit, dass möglichst nahezu niemand mehr an AIDS erkrankt und an AIDS stirbt? Das heißt, was wir hier in Deutschland und in anderen europäischen Ländern ja schon vielfach können, Patienten gut behandeln können, die wahrscheinlich eine normal lange Lebenserwartung haben? Oder meinen wir damit das große Thema Heilung von HIV? Und ich denke, das ist wahrscheinlich der noch ausstehende große Meilenstein, was Forschung betrifft. Ob das erreichbar sein wird, kann ich heute nicht abschätzen.
Wie ist es denn um die gefährdeten Gruppen, die wir ja, wenn wir ehrlich sind, in Wahrheit alle Erwachsenen selbst sind, bestellt, in dem Wissen darum, dass diese Fortschritte gemacht worden sind, auch wenn es noch nicht heilbar ist? Stellen Sie fest, zum Beispiel in Ihrer Praxis, dass da die Angst vor der Infektion deshalb auch nachgelassen hat, weil das eben kein Todesurteil mehr ist und damit auch das Bewusstsein, dass man sich schützen muss?
Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Wir haben es in Deutschland ja primär mit weitem Abstand mit schwulen Männern zu tun, die sich HIV infizieren, die eben häufig auch aus einem Umfeld kommen, wo sie das Thema irgendwie schon kennen über Bekannte und natürlich auch da ja die Hauptpräventionsprojekte stattfinden. Aber gerade die jüngeren Menschen, die sich mit HIV infizieren, haben nach meinem Eindruck durchaus einen, ich sage jetzt mal salopp, recht entspannten Umgang, alleine schon mit der Diagnose. Das erlebt man durchaus anders mit neu diagnostizierter HIV-Infektion bei älteren Menschen, die aus ihrer früheren Zeit noch die Zeiten von AIDS erkennen und vielleicht deswegen mehr Ängste haben als junge Menschen, was vielleicht gerade der unbedarfte Umgang der jungen Menschen vielleicht jetzt nicht gar nicht so ein positives Ereignis ist, aber zumindest, dass einem Patienten bei der Diagnose im Wartezimmer weinend zusammenbrechen, das ist eigentlich eher die Ausnahme.
Was ja auch mal eine gute Nachricht ist.
Ja.
08000 441777, das ist die Nummer, die Sie anrufen müssen, wenn Sie sich an unserer Redezeit heute Abend beteiligen wollen. Und das hat getan Robert Schmiedel aus Göttingen. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend in die Runde, meine Damen und Herren.
Hallo.
Herr Schmiedel, ist AIDS für Sie und in Ihrem Familien- und Freundeskreis ein Thema?
Nein, aber ich finde es immer gut, wenn man bei allen möglichen Verhütungsproblemen immer sagt, so, Leute, nutzt Kondome.
Ja.
Kondome haben einen Vorteil. Erstens, sie sind keine Beeinträchtigung des menschlichen Körpers, weder bei Mann noch bei Frau. Und sie schützen beide vor allen möglichen sexuellen Übertragungen.
Haben Sie den Eindruck, dass das auch Erkenntnisstand ist mit den Menschen, mit denen Sie sonst sprechen? Oder wird darüber nicht mehr so geredet, wie es vielleicht in den 80er und 90er Jahren der Fall war?
Ich hatte beim letzten 1. Dezember, dem AIDS-Tag, eine aus meiner Sicht nicht so positive Erfahrung gemacht mit der AIDS-Hilfe vor Ort, weil die meinen so, es gibt jetzt Medikamente, die den Ausbruch von AIDS verzögern oder das Übertragen des Virus verhindern, deswegen braucht man keine Kondome. Und das fand ich fatal.
Das ist natürlich eine Frage, die ich gerne an Jörg Korell mal weitergeben würde.
Dann habe ich noch eine kleine Bitte an Sie.
Ja?
Dürfte ich noch einen kleinen, bitterbösen Spruch machen?
Halten Sie sich an die Spielregeln, Herr Schmiedel.
Der ist fair. Das Leben ist eine sexuell übertragbare Krankheit, die mit dem Tod endet.
Ja, das ist, glaube ich, das ist ja schon fast eine philosophische Erkenntnis. Vielen Dank. Die Leitung ist leider nicht so besonders gut, also technischer Art, Herr Schmiedel. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ich reiche das mal weiter an Jörg Korell. Ist das tatsächlich so, dass AIDS-Hilfen sagen, Kondome sind gar nicht mehr das Entscheidende?
Nee, das würde so, glaube ich, niemand formulieren. Die Wahrheit und die Weisheit ist breiter geworden. Das ist das Entscheidende dabei. Grundsätzlich ist tatsächlich, und da gebe ich dem Anrufer völlig recht, grundsätzlich ist natürlich ein Kondom das einfachste Verhütungsmittel, sowohl für HIV als auch für andere sexuell übertragbare Krankheiten. Punkt. Was sich verändert hat, und das ist eine neue Entwicklung gewesen in den letzten Jahren, ist erstens die Erkenntnis, dass Personen, die mit HIV leben und die gut und stabil unter einer HIV-Therapie eingestellt sind, so gut behandelt werden können, dass die Viruslast unter die Nachweisgrenze sinkt und tatsächlich eine HIV-Übertragung nicht mehr stattfinden kann. Das ist gerade innerhalb von Partnerschaften, von Beziehungen eine Sache gewesen, die ganz, ganz, ganz viel Sorge und Last von den Schultern der Personen genommen hat, einfach zu wissen, auf diese Art und Weise kann eine HIV-Übertragung nicht stattfinden. Nur, das ist eine so diffizile und differenzierte Angelegenheit, dass das jetzt keine Weisheit ist, mit der jeder auf der Straße losgehen kann und sagen, also so verkürzt, wie es gerade dargestellt wurde, würde das keinen Sinn ergeben. Andersrum ergibt es aber sehr wohl einen Sinn. Das Leben mit HIV ist so vielgestaltig geworden, gerade über die Möglichkeiten, die es gibt, dass beide Wahrheiten nebeneinander existent sind. Und ich muss es gerade noch mal wiederholen, gerade da, wo ich gut über meinen Gesundheitszustand Bescheid weiß, wo ich in einer Partnerschaft lebe, in einer festen Partnerschaft lebe, kann das eine ganz entscheidende Information sein. Übrigens auch, das muss ich jetzt auch gerade noch anfügen, weil wir vorhin über Diskriminierung sprachen, gerade da finde ich es auch eine wesentliche Information nochmal, wenngleich in üblichen sozialen Zusammenhängen es ja nicht zu einem Geschlechtsverkehr und damit auch nicht zu einer HIV-Übertragung kommt, ist es doch, finde ich, eine sehr wesentliche Information, gerade für die Menschen, die mit einer vielleicht auch nicht immer rationalen und begründeten Angst vor einer HIV-Übertragung leben, zu wissen, da hat sich ganz, ganz viel über die Behandlung dahingehend verändert, dass das Risiko einer Virusübertragung selbst beim Geschlechtsverkehr so gering geworden sein kann bei einer Person, die gut behandelt ist. Also da hat sich viel verändert.
Frau Schulze-Lohmann, Sie müssen ja diese Strategien der Prävention auch an Menschen vermitteln, vor allem wahrscheinlich auch an junge Leute, die ja eigentlich bei den Kenntnissen tatsächlich etwa bei null liegen. Das haben wir ja in der Umfrage auch gesehen, immer wieder überraschend auch. Wenn Sie solche Entwicklungen hören, wie die, die Herr Korrell gerade beschrieben hat, macht es das noch schwieriger eigentlich, eine Strategie jungen Leuten darzulegen, die mit ihrer Lebenssituation auch was zu tun hat?
Ja, es macht es schon schwieriger. Man muss sich schon sehr viel Mühe geben, um das Kondom noch an Jungen und Mädchen ranzukriegen. Aber ich denke, wir finden schon immer neue Wege. Wir machen zum Beispiel in Schleswig-Holstein gemeinsam mit den AIDS-Fachkräften, die in AIDS-Hilfen und auch in Gesundheitsämtern tätig sind, jährlich einen sogenannten Kondomwettbewerb für Schulen. Und da haben die Schülerinnen und Schüler den Auftrag, eine Kondomverpackung zu gestalten. Und Hintergrund ist der, dass sie nicht einfach nur künstlerisch aktiv werden sollen dabei, sondern dass sie sich im Unterricht mit ihren jeweiligen Lehrkräften oder auch ohne die Lehrkräfte mit dem Thema Kondom aktiv auseinandersetzen und sich einfach auch trauen, mit ihren Mitschülerinnen und Schülern das Ganze einfach zu thematisieren. Denn das stellen wir schon fest, so einfach mal über Kondome reden und zu fragen, hast du eins dabei oder nicht, das ist für Jugendliche schwierig. Aber im Rahmen dieses Wettbewerbs finden also viele gute Ideen erstmal Einzug in die Kondomlandschaft. Und wir haben auch den großen Erfolg, sehen wir eigentlich darin, dass wir immer die Siegermotive erneut auf Kondomverpackungen drucken und damit dann die nächste Präventionsrunde sozusagen einleiten und bei allen Einsätzen, die die AIDS-Hilfen so machen, dann auch mit diesen Kondomen auf Tour sind, die die Jugendlichen selber entworfen haben.
Es erinnert aber doch ein bisschen an die Strategien, die wir eigentlich schon lange kennen. Also locker umgehen damit, das sozusagen zur Normalität des Alltags zu machen. Etwas, was gerade für Jugendliche ja noch eigentlich etwas Neues ist in ihrem Leben. Das ist, würden Sie sagen, immer noch die beste Strategie?
Auf jeden Fall. Also damit fahren wir eigentlich gut.
Mhm. Was meinen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer? Ist die Kondomnutzung, ist Verhütung, Vorbeugung die richtige Strategie, um mit den immer noch bestehenden Gefahren von AIDS und HIV umzugehen? Rufen Sie uns an. 08000 441777, unsere Telefonnummer, oder ein Internet schicken, eine E-Mail übers Internet schicken unter ndr.de/redezeit. Dr. Fenske, Sie haben das auch mitbekommen, was der Hörer gesagt hat, dass offensichtlich das, was immer so fast als Dogma, kann man sagen, der Vorbeugung vor AIDS galt, also Kondomnutzung war eigentlich das A und O, das war fast penetrant, kann man sagen, vor 10, 15 Jahren noch in der Prävention, dass das nicht mehr so im Mittelpunkt steht. Ist das für Sie aus Ihrer Praxis auch eine Erfahrung? Wird da darüber gesprochen?
Ja gut, ich sitze ja primär erstmal, ich sag mal, auf der anderen Seite und habe normalerweise jemanden vor mir sitzen, der ja schon eine HIV-Infektion hat. Und da, glaube ich, haben wir das, was Herr Korrell eben schon ansprach, natürlich eine sehr viel größere Bandbreite. Früher gab es im Prinzip nur die Möglichkeit, okay, Kondome schützen vor der Infektion. Und wenn du eine Infektion hast, kannst du nur mit dem Kondom andere Menschen schützen, um sie nicht zu infizieren. Das war eine lange Zeit das Einzige, was wir hatten. Wir haben mittlerweile gut wirksame Therapien, die die Viruslast, also die Menge an Viren, im Prinzip so weit im Blut absenkt, dass sie nicht mehr da sind. Und diese Menschen sind dann, kann man sagen, eigentlich nicht mehr infektiös. Das ist sicherlich keine Präventionsstrategie für die gesamte Bevölkerung, aber das schafft natürlich, wie eben auch schon angesprochen war, für den Betroffenen gerade in einer Partnerschaft eine enorme zusätzliche Sicherheit und auch eine sicherliche Verbesserung an Lebensqualität, auch was die Sexualität betrifft. Trotzdem bleibt natürlich das Kondom die einfachste und auch billigste Möglichkeit, sich vor HIV und eben auch anderen Geschlechtskrankheiten zu schützen. Wir sehen es ja in den letzten Jahren, dass wir insbesondere eine stetig ansteigende Zahl von Syphilisfällen in Deutschland sehen. Ob das jetzt mit einem geringeren Kondomverbrauch einhergeht, könnte man zumindest vermuten. Also auch da könnte man mit einem konsequenteren Einsatz sicherlich was machen. Aber wenn natürlich Patienten sagen, ich brauche das gar nicht, weil ich nicht ansteckend bin, haben wir vielleicht dadurch ein stärkeres Problem mit Geschlechtskrankheiten. Nun gibt es, weiß nicht, ob wir das Thema noch aufmachen wollen, gibt es mittlerweile ja auch noch andere Möglichkeiten der Prävention. Wenn man noch keine HIV-Infektion hat, ist eine sogenannte PrEP, also die prophylaktische Einnahme eines HIV-Medikaments. Sicherlich ein Thema, über das man sehr kontrovers streiten und diskutieren kann.
Und wahrscheinlich auch nur für Risikogruppen empfehlenswert, oder? Sollte man das auch als...
Nein, wenn man das überhaupt propagieren will, ist das sicherlich nur für Menschen, die ein per se hohes Infektionsrisiko für HIV haben. Das ist kein, ich sag mal, Massenpräventionsprodukt wie ein Kondom, was man im Prinzip ja auch all denen Menschen in Deutschland empfiehlt, die wahrscheinlich ein sowieso sehr geringes Risiko haben, sich mit HIV zu infizieren. Das ist was für den Hochrisikomenschen, warum auch immer er das ist. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, was natürlich noch diskutiert wird und auch zurzeit preislich sicherlich weit weg vom Kondom ist.
Aber Stichwort Risikogruppen, Jörg Korrell. Gibt es noch diese klassischen Risikogruppen, die wir mal gelernt haben? Also vor allen Dingen schwule Männer auch, Drogensüchtige, Prostituierte. Sind das noch nach wie vor die Gruppen, die am meisten gefährdet sind? Oder hat sich da auch was verändert?
Das wollte ich gerade einwenden. Das, was wir gelernt haben, ist ja eigentlich, dass grundsätzlich erstmal sexuell aktive Menschen über sich Bescheid wissen sollten und wissen sollten, was sie in welcher Situation tun. Wir haben betroffene Gruppen. Das ist für uns in der Bundesrepublik, wie in Westeuropa ja oder in der westlichen Welt, kann man sagen, tatsächlich unverändert so, dass die Gruppe der schwulen Männer oder wie es in der Wissenschaft gesagt wird, derjenigen, die Sex mit Männern zu haben, weil sich nicht jeder als schwul definiert, dass es die mit Abstand größte Gruppe ist, die mit Abstand größte betroffene Gruppe ist. Nun ist ja das Leben nicht immer davon geprägt, wie jetzt die Epidemiologie aufgestellt ist oder was die Statistik irgendwo herausgefunden hat. Das heißt, diejenigen, die intensive Auseinandersetzungen führen und diejenigen, die oft es sehr, sehr schwer haben, Zugang zu Hilfsmöglichkeiten zu finden, sind beispielsweise Menschen mit einem Migrationshintergrund, die vielleicht aus Teilen der Welt kommen, wo HIV ein viel größeres Massenproblem ist als bei uns. Das heißt, da haben wir eine Gruppe, die in größerem Umfang betroffen sein könnte oder aber die infolge von sozialer Benachteiligung Schwierigkeiten haben, sowohl an Informationen als auch an Behandlung zu kommen. Das heißt, da haben wir eine Gruppe, wo eine große Brisanz besteht, Hilfe und Informationen zu vermitteln. Das ist eine Gruppe, die ich heute an zweiter Stelle ansiedeln würde. Selbstverständlich sind Sexarbeiterinnen, Sexarbeiter Personen, die aus Berufswegen eine große Aufmerksamkeit auf den HIV-Schutz haben und auch dabei Unterstützung bedürfen. Wir haben die Gruppe der Drogengebraucher, wobei sich da viel geändert hat, weil der intravenöse Drogengebrauch sich verändert hat, weil über Substitutionsprogramme da ganz viel Harm Reduction eingekehrt ist oder vermittelt wurde. Das heißt, da ist es eine Veränderung in den Betroffenheiten, die sich da auch ergeben hat. Aber von der Reihenfolge her würde ich sagen, die schwulen Männer an erster Stelle, Personen mit einem Einwanderungshintergrund, sicherlich nicht alle gleich, aber darunter etliche, die große Schwierigkeiten haben, Hilfe und Informationen zu bekommen.
Lassen Sie uns auf diese Gruppe nochmal eingehen, denn das waren ja nicht die Zielgruppen, die wir in den 90er Jahren angestrebt oder angezielt haben. Frau Schulze-Lohmann, Sie als Koordinierungsstelle oder Vertreterin der Koordinierungsstelle für die Prävention, Kann man für diese Gruppen, möglicherweise auch für die ganz neuen Gruppen der Flüchtlinge, speziell zugeschnittene Informationen gestalten?
Das ist tatsächlich noch ein sehr großes Problem, denn man muss erstmal gucken, wo erreicht man diese Personen überhaupt. Gerade in Schleswig-Holstein als Flächenland ist das gar nicht so einfach. Und man kann schlecht in eine Flüchtlingsunterkunft gehen und als erstes HIV-Prävention dort betreiben. Zumal es ja oft auch Hintergründe gibt, die einem so die freie Thematik oder das freie Sprechen über Sexualität gar nicht ermöglichen. Und da sind wir im Moment eigentlich auch noch auf der Suche nach guten Instrumenten. Es gibt so erste zaghafte Versuche von einem Internetportal Zanzu, wo zumindest bestimmte Begrifflichkeiten auch in den verschiedenen Sprachen erklärt werden und auf die Art und Weise Dolmetscher es etwas leichter haben, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Aber das sind natürlich dann immer sehr individuelle Zugänge. Im Rahmen unserer allgemeinen Präventionskampagnen, die wir so an Schulen beispielsweise durchführen, ist das im Moment noch ein etwas ungelöstes Problem. Wir haben auch bei dem schon beschriebenen AIDS-Parcours durchaus unterschiedliche Reaktionen. Manchmal dürfen beispielsweise die Mädchen gar nicht richtig mitmachen, die also Migrationshintergrund haben, und damit entgehen sie uns natürlich mit unseren Präventionsbemühungen. Also auch bei dem beschriebenen Kondomwettbewerb hatten wir beispielsweise mal eine Gewinnerin, die hinterher ihren Gewinn zurückgegeben hat, weil sie nicht öffentlich mit dieser ganzen Geschichte in Verbindung gebracht werden durfte.
Und die hatte einen Migrationshintergrund?
Die hatte einen Migrationshintergrund. Das war sehr schade.
Also da sind die Aufgaben noch ziemlich groß. Angerufen hat uns Klaus Schneider aus Berlin. Ich sage bei der Gelegenheit nochmal die Telefonnummer 08000 44 1777, und selbstverständlich übernehmen wir die Kosten für diese Verbindung. Schönen guten Abend, Herr Schneider.
Ja, guten Abend. Darf ich gleich loslegen?
Ich bitte darum.
Okay. Ich habe 20 Jahre als Lehrer unterrichtet, dieses Thema im Politik-Deutschunterricht. Und wir haben Befragungen gemacht bei den Schülern der Dreh- und es geht ums Verhindern letztendlich. Es muss verhindert werden, dass man sich infiziert mit AIDS, mit den klassischen Geschlechtskrankheiten, und es gilt auch zu verhindern die ungewollte Schwangerschaft. Da haben wir immer noch 125.000 ungewollte Kinder im Jahr. Also es ist ein Paket des Verhinderns. Dafür braucht man drei Dinge. Das Kondom. Aber die Schüler mögen das Kondom nicht, denn wenn sie es selber mal ausprobiert haben, es verfruppelt sich da vorne, es macht keinen Spaß, es ist... Was haben wir entwickelt, was man zusätzlich braucht? Man braucht ein Gleitmittel. Das muss immer mit thematisiert werden. In jeder Sendung müsste das klar sein. Kondom alleine ist es nicht, ein Gleitmittel. Und jetzt kommt das Wesentliche, was manchmal zu Schlucken oder Missverständnissen führt, so nach dem Motto, man braucht einen elastischen Penisring, der dafür sorgt, dass das Glied steif bleibt und dass das Kondom nicht verrutschen kann. Dann, wenn man das ausprobiert und das so vermittelt, dann wird auf einmal das Kondom akzeptiert. Und das ist ja das Wesentliche, denn es hilft ja nur das Kondom in diesem Falle. Die Schüler, die das ausprobiert haben, ich sage mal Gänsefüßchen als Hausaufgabe, haben gesagt, ey, klasse, funktioniert. Die haben uns sehr geholfen. Andere Erwachsene haben das abgelehnt, so nach dem Motto, wir haben die sogar selber gebastelt, diese kleinen elastischen Ringe, damit man die nicht kaufen muss, bis mir das untersagt wurde, so nach dem Motto, huch, wenn jemand erfährt, was sie hier machen. Und dann hat das Ganze drei Wirkungen, also um diese 3x3-Paket voll zu machen, drei Ziele, drei Dinge braucht der Mann, und es hat drei Wirkungen. Das Glied steht die ganze Zeit, man kann sich auch mal wirklich um den Partner kümmern, ohne dass das gleich vorne abknickt. Das Kondom sitzt wirklich straff und fängt nicht an, nach vorne zu rutschen. Und das Dritte ist, wenn der Orgasmus kommt, kommt er durch das leichte Abdrücken der Harnröhre, ist er sehr viel intensiver und länger.
Herr Schneider, Sie schildern das mit so einer großen Unbefangenheit. Haben Sie in diesem Stil auch tatsächlich mit den Jugendlichen, auch ja, speziell mit jungen Männern, reden? Also da haben Sie keine Hemmungen entdeckt bei den Schülern?
Nein, es ist, mein Patenonkel war homosexuell und der ist in der Schweiz 86 gestorben. Und also bin nicht homosexuell, muss ich sagen, bin verheiratet, habe Kinder. Es ist einfach so ein verdammt ernstes Thema, da muss man mit Vorsicht natürlich drangehen, aber man muss die wesentlichen Dinge beim Namen nennen. Und das habe ich mein ganzes Leben gemacht. Hm. Und dann kam ich damit gut rüber.
Ja. Vielen Dank. Jörg Korrell, als Vertreter einer AIDS-Hilfe haben Sie ja nicht nur mit betroffenen Infizierten zu tun, sondern auch mit solchen, die zumindest den Mut haben, sie als Institution und auch als Person anzusprechen über diese Dinge. Ich finde das, was Herr Schneider schildert, für einen jungen Mann speziell durchaus nachvollziehbar. Das ist ein Problem. Ist das wirklich ein Schlüssel dazu, das Thema Verhütung in diesem weitesten Sinne, wie wir es kennen, also Verhütung von Geschlechtskrankheiten, von HIV, aber auch natürlich von ungewollter Schwangerschaft auf diese Art und Weise zu befördern? Oder muss man da noch ganz anders mit umgehen?
Naja, die große Überschrift heißt tatsächlich, und da bin ich ganz bei dem Anrufer, Prävention geht nur im Gespräch. Das ist das allererste. Da kann ich riesengroße Plakate an die Wände hängen, alles Mögliche draufschreiben. Das hilft alles vielleicht als Hintergrundinformation. Ganz wirkliche Präventionskonzepte entwickeln sowohl Erwachsene als auch Jugendliche. Und beide haben wir regelmäßig in der AIDS-Hilfe, in Veranstaltungen und auch in der Einzelberatung. Beides hilft nur, wenn ich mir die Zeit nehme und auch nehmen kann, mit den Einzelnen zu sprechen über ihre sehr persönliche Situation und auch über persönliche Schwierigkeiten, Unsicherheiten, vielleicht auch fehlende Informationen. Da kann dazu gehören, wie es der Anrufer gerade geschildert hat, dass es Schwierigkeiten gibt in der Kondombenutzung. Ich mache das nicht, weil Folgendes geht immer schief oder so. Das wären natürlich wesentliche Informationen, die dazu vermitteln wären. Wie kann ich es anders machen? An welcher Stelle kann ich da nützliche Hilfsmittel beispielsweise mitbringen? Noch viel entscheidender finde ich aber die Ausgangssituation eben im Gespräch überhaupt zu vermitteln, wie ich es gerade schon sagte, mit den Jugendlichen sehr, sehr stark, aber auch genau erstmal diese Hemmung oder diese Schamgrenze zu überwinden. Aus dem Grund schicken wir die Lehrerinnen oder Lehrer immer raus in den Veranstaltungen, damit die Jugendlichen die Gelegenheit haben, nach Geschlechtern getrennt, Jungsgruppe, Mädchengruppe, tatsächlich über das Eingemachte zu sprechen, wie man so schön sagt. Und auf der anderen Seite aber tatsächlich ein sehr persönliches, in spielerischer Form, ein sehr persönliches Handlungskonzept zu entwickeln. Also es braucht einfach die Zeit und damit auch die personelle Ressource, dass wir uns intensiv um Personen kümmern können, sei es in der Beratung oder sei es in den Präventionsveranstaltungen, wie sie unsere Youth Worker machen.
Petra Schulze-Lohmann, wenn man jetzt sich solche Situationen anguckt, vor 10 Jahren, vielleicht auch vor 20 Jahren und heute, hat sich da an dem Verhalten der Jugendlichen zu diesen Themen was verändert?
Würde ich nicht sagen. Am Verhalten hat sich, glaube ich, nichts geändert. Sie sind genauso unterschiedlich wie vor 10 oder 20 Jahren auch. Manche sind sehr offen und können auch sehr schnell sich mit dem Thema Kondom zum Beispiel auseinandersetzen. Andere sind dann noch sehr zurückhaltend. Ich denke nicht, dass sich da ganz viel dran geändert hat. Ich finde, um nochmal auf den Anrufer eben zurückzukommen, ist natürlich sensationell, wenn Lehrkräfte so frei und offen offensichtlich mit ihren Schülern drüber sprechen können. Ich würde Herrn Korrell zustimmen, dass das nicht die Normalität ist. Also auch wir in Schleswig-Holstein komplimentieren die Lehrkräfte eher raus, damit die Schülerinnen und Schüler dann die Chance haben, sich wirklich etwas freier zu äußern und nicht hinterher im Matheunterricht dem gleichen Menschen gegenüberzustehen, mit dem sie jetzt gerade über Kondome haben plaudern müssen. Und eins würde ich gerne noch ergänzen, gerade falls auch junge Hörer zuhören. Neben irgendwelchen Hilfsmitteln gibt es ja durchaus diverse verschiedene Kondome. Und das ist auch etwas, was ich finde, was immer thematisiert werden muss. Es gibt genauso wie bei Kleidung, wo es S, M und L gibt, auch bei Kondomen die verschiedenen Breiten, Größen, Längen. Und das ist auch etwas, was dazu führt, dass die Dinger dann auch gut sitzen und vielleicht auch mehr Spaß machen, als wenn es irgendwo Falten wirft.
Gucken wir doch nochmal darauf, wie erfolgreich solche Strategien der Vorbeugung sind. Stefan Fenske, Sie als Mediziner, beobachten Sie eher einen Rückgang von Infektionen bei jüngeren Leuten oder steigt das bei denen prozentual gesehen eher an?
Also ich habe natürlich im täglichen Alltag keine prozentualen Auswertungen. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass die HIV-Infektion bei jüngeren Menschen abnimmt. Nein, eher sogar das Gegenteil. Also wir sehen nicht selten neu diagnostizierte Patienten, die zwischen 20 und 30 Jahren alt sind. Das ist nichts Ungewöhnliches.
Und wenn Sie nachfragen, ich weiß nicht, ob Sie das tun, vermute ich mal, was sagen die, warum es dazu gekommen ist? War es tatsächlich eine Nachlässigkeit oder ein Ignorieren des Risikos?
Ja, wie auch immer man das. Also ich habe schon den Eindruck, dass die meisten dieser Menschen das Risiko kannten, also zumindest Präventionsmaßnahmen kennen und kannten und auch wissen, was HIV und AIDS ist. Vielleicht nicht so sehr, was AIDS ist, aber was HIV ist, wie man sich infiziert und auch theoretisch, wie man es verhindert. Aber ich glaube, also wie bewusst das dann passiert, will ich jetzt nicht unterstellen, aber ich denke mal, in den meisten Fällen war es nicht ein Unfall, dass es dazu kam, sondern die meisten können sich das häufig durchaus erklären, dass ein gewisses Infektionsrisiko bestand.
Und also Leichtsinn, könnte man sagen.
Ja, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, Leichtsinn oder wie bewusst das dann passiert, so intensiv hinterfrage ich das normalerweise nicht. Aber wie gesagt, dass jetzt zu Situationen kommen, sagen, ich kann es mir überhaupt nicht erklären, ich habe immer aufgepasst, das hört man auch. Aber das nimmt nach meinem Gefühl tendenziell eher ab.
Sind Jugendliche zu leichtsinnig geworden bei der Gefahr von sexuell übertragbaren Krankheiten, speziell von HIV? Rufen Sie uns an, 08000 44 1777, das ist die Nummer der Redezeit. Das hat getan Stefan Remé aus Hamburg. Schönen guten Abend.
Guten Abend. Ich weiß nicht, hören Sie mich gut? Es kann sein, dass die Verständigung nicht ganz so sauber
ist. Im Moment ist sie okay.
Okay, klasse. Ich bin Forenmoderator auf einer Erotik-Community, die da heißt Joy Club. Wir verstehen uns als Community für stilvolle Erotik. Und ich möchte zum Thema sagen, dass es bei uns definitiv auf dem Index steht, ungeschützten Geschlechtsverkehr mit Fremden in irgendeiner Form zu propagieren oder zu verherrlichen. Das heißt für mich als Forenmoderator beispielsweise, dass ich grundsätzlich Themen, die entsprechend angesprochen werden oder auch Beiträge, bei denen beispielsweise beschrieben wird, wie toll es ist, ungeschützten Geschlechtsverkehr zu haben, vornehmlich natürlich mit Fremden, dass ich das tatsächlich zensieren muss und auch zensiere, weil wir felsenfest davon überzeugt sind, dass es hier extrem wichtig ist, tatsächlich noch den Zeigefinger hochzuhalten und auch, egal ob es nun Jugendliche, also bis zum Alter von, weiß ich nicht, 25, 30 oder auch später andere Erwachsene darauf hinzuweisen, wie hoch die Risiken dabei sind. Und ich glaube, das beurteilen zu können, dass das beispielsweise nicht bei allen Erotik-Communities so ist. Bei uns wird das tatsächlich aus genau diesen Gründen hochgeschalten und hochgeschrieben.
Das ist moralisch natürlich sehr zu begrüßen, Herr Remé, aber geht es so weit, dass Sie auch offensiv für zum Beispiel die Verwendung von Kondomen in diesem Rahmen werben können?
Ja, können wir. Wir können beispielsweise entsprechende Forenthemen, die eingereicht werden, wie zum Beispiel, in welchem Ausmaße und wann habt ihr Kondome dabei, wenn ihr euch irgendwie im täglichen Leben bewegt, entsprechend platzieren und auch entsprechend begleiten. Das heißt, es gibt da sehr wohl die Möglichkeit, irgendwie auch den entsprechenden Antrieb auf positiver Hinsicht irgendwie mitzubringen, mitzuleisten. Mhm. Das machen wir auch.
Und kriegen Sie da auch Rückmeldungen?
Natürlich. Also stellen Sie sich vor, jemand hat selber Fragen dazu oder wir lancieren eigene Themen im Forum genau unter diesem Aspekt. Und dann wird dieses Forenthema entsprechend beschrieben mit so und so viel Beiträgen, die irgendwie dann auch täglich irgendwie neu dazu gepostet werden. Wie ich eben schon sagte, wann habt ihr Kondome dabei beispielsweise, ist ein ganz einfaches und gängiges Beispiel. Und wir sind in unserer Community über 2 Millionen Mitglieder. Das heißt, also da ist auch wirklich schon regelmäßig Traffic vorhanden.
Ich frage mal Jörg Korell von der Hamburger AIDS-Hilfe. Anbahnung von sexuellen Kontakten über das Internet, klar, das hat enorm zugenommen. Solche Foren, auch Datingportale, die boomen. Ist dieses Problem der Propagierung von ungeschütztem Geschlechtsverkehr, vielleicht auch anderen riskanten Praktiken, ein Problem, das gewachsen ist? Oder ist da auch das Bewusstsein, dass es tatsächlich da ein Risiko gibt, durchaus vorhanden?
Naja, zunächst wird oft genau diese Vermutung aufgestellt, das Internet im Allgemeinen und die Internet-Dating-Portale seien sozusagen der Motor für die Übertragung sexuell übertragbarer Krankheiten schlechthin. Ich persönlich wage das ein bisschen zu bezweifeln. Ich bin nur in einem Alter, wo ich schon Sexualität vor dem Internet kennengelernt habe und weiß, dass es auch damals viele, viele Möglichkeiten gegeben hat, mit Menschen in Kontakt zu kommen, auch mit Unbekannten in Kontakt zu kommen, um sexuelle Kontakte anzubahnen. Da sehe ich nicht so den wesentlichen Unterschied dabei. Die Kommunikation, das mag der Unterschied sein. Die Kommunikation erreicht unter Umständen gerade in einem Forum mit dem gleichen Aufwand mehrere Personen, viel mehr Personen, als das vorher in einem Face-to-Face-Kontakt möglich gewesen ist. Aber ich habe nicht sofort den sexuellen Kontakt mit den vielen Personen, mit denen ich da gechattet habe. Also insofern würde ich sagen, die Welt ist auch an der Stelle vielleicht ein bisschen geschwätziger geworden. Das heißt aber nicht, dass die gelebte Tat vielfältiger geworden ist. Nicht unbedingt. Und es eröffnet, und damit würde ich sogar eine Lanze brechen, nochmal auch gerade für die neuen Medien, die auch zu benutzen. Es ist eben auch, und das hat der Anrufer ja gerade beschrieben, auch eine Möglichkeit, auch mit einer Intervention, beispielsweise dem Hinweis auf Safer Sex, aber auch mit einer Beratungsintervention, mit Personen in Kontakt zu kommen, entweder in einer großen Zahl, also dass ich so eine Information streuen kann über ein Forum, das geht ja nur, weil ich das Forum habe, also da ist was positiv auch hinzugekommen, dass ich aber auch Fragen formulieren kann, anonym und als Ratsuchender eben genau über dieses Dating-Portal, finde ich, ist auch eine im positiven Sinne vielfältigere Möglichkeit geworden. Das ist früher ja auch nicht immer so der Fall gewesen. Klar konnte ich irgendwo anrufen, aber ich konnte nicht gleichzeitig
die Schwelle war höher, ne?
Chatten, Kontakte machen und eine Frage noch formulieren zu einer dritten Person. Also ich finde, das ist schneller geworden dadurch, aber auch im positiven Sinne vielfältiger geworden.
Mhm. Frau Schulze-Lohmann, nutzen Sie eigentlich das Internet für Ihre Präventionsprogramme?
Also wir als Landesvereinigung für Gesundheitsförderung bislang noch gar nicht, aber unsere AIDS-Hilfen sind natürlich auch auf den einschlägigen Portalen immer mit drauf und gucken, dass sie dort ihre Präventionsbotschaften auch unterbringen.
Und wie sehen die aus? Oder ist das jeweils vom Einzelfall abhängig, was Sie da vorfinden?
Das ist vom Einzelfall abhängig, aber dort werden natürlich auch die Beratungsangebote vorgestellt. Es wird über Übertragungswege und entsprechende Schutzmöglichkeiten informiert.
Mhm. Vielen Dank erstmal. Lisa Schmidt aus Göttingen hat uns angerufen. Schönen guten Abend. Hallo, Frau Schmidt. Ja, ist offensichtlich uns etwas verloren gegangen. Ja, Frau Schmidt, hallo.
Ja, hallo, hören Sie mich
jetzt? Ja, jetzt hören wir Sie gut.
Ja, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ich habe ganz zufällig heute Ihre Sendung gehört und ich dachte, es wäre mal interessant, einen Beitrag zu hören von jemandem, der etwas jünger ist. Ich bin 25 und würde sagen, bin von dem allen voll betroffen. Vorher war das für mich nicht so eine Frage, also Kondom benutzen, ja. Bin immer wieder schockiert gewesen dann, dass viele Freundinnen von mir das nicht getan haben. Und dann, als auch ich erfahren habe, dass ein Freund HIV-positiv ist, ist das für mich nochmal ein anderes Thema geworden. Und was mir sehr stark aufgefallen ist, dass wirklich der Druck, kein Kondom zu benutzen, oft von den Männern ausgeht. Von wegen, das ist gefühlsechter und sowas. Und dass man da als Frau immer ein bisschen zu, nicht gedrängt wird, aber schon in die Richtung geschoben wird. Und der Moment, wo ich aufgehört habe, die Pille zu nehmen und dem männlichen Partner gesagt habe, wenn wir kein Kondom benutzen, dann werde ich schwanger, da in dem Moment sind die auch aufmerksamer geworden. Aber das ist ja vielleicht in unserer Zeit nicht mehr so als Gefahr gesehen wird, leider.
Mhm. Können Sie das aus der Praxis bestätigen? Sind vor allen Dingen die Männer sozusagen ein Risikofaktor, die sagen, die Gefahr ist doch gar nicht mehr so groß, Jörg Korrell?
Naja, ich sage mal, rein anatomisch ist es ja nun auch schon tatsächlich eine relativ einfache Möglichkeit, genau in diese Richtung zu drängen und zu sagen, komm, lass uns das weglassen und so weiter. Auch das wissen wir schon seit der Verhütungsdebatte, dass tatsächlich die Frauen die Last der Verhütung tragen. Und da würde ich auch behaupten, da hat sich über Jahre und Jahrzehnte nicht ganz Wesentliches verändert, dass die Männer eben partizipieren an der Schwangerschaftsverhütung. Und ich glaube, das setzt sich in gerader Linie auch nochmal fort bei der Frage von HIV-Prävention und Verhütungsmitteln, die da eingesetzt werden, zumindest in den heterosexuellen Beziehungen. bei den schwulen Beziehungen oder in den schwulen Kontakten, ist es dann nochmal was ganz anderes. Und auch da weiß ich selbstverständlich, dass es auch da immer wieder den Wunsch gibt zu sagen, na, lass uns ungeschützten Sex haben, spätestens wenn wir in einer Beziehung sind, lass uns ungeschützten Sex haben. Denn es ist intensiver, wir sind näher beieinander und wir wollen nicht immer diesen Aufwand mit den Kondomen betreiben und so weiter und so fort. Das heißt, offenbar hat es schon auch was mit Nähe und Intimität zu tun, die eben jetzt nicht nur in einer heterosexuellen, sondern gleichermaßen in einer homosexuellen Partnerschaft früher oder später auf die Tagesordnung kommen.
Frau Schmidt, was würden Sie sich denn wünschen von Männern oder was würden Sie sich auch vorstellen, wie solche Aufklärungskampagnen gestaltet sein müssten, damit Männer sehen, dass das nach wie vor ein heikles Thema ist?
Ja, das ist schwer. Also ich finde das mit den Aufklärungskampagnen, das ist immer eine schwere Sache, wie schon vorher gesagt wurde. Wenn das von einem Lehrer oder von einem Elternteil kommt, ich glaube, wenn man jung ist, ist das immer ein bisschen komisch. Ich weiß nicht. Das ist das, der Mann gesagt hat, Männer fühlen sich da, glaube ich, nicht so verantwortlich. Und für die ist das halt einfach ein bisschen Spaß und Sex. Und als Frau bleibt man halt immer mit dieser Verantwortung sitzen.
Haben Sie mit Ihrem Freund, der ja jetzt infiziert ist, eigentlich mal darüber gesprochen, wie es dazu gekommen ist?
Ja, also der ist auch homosexuell. Deswegen, da ist es, glaube ich, ich meine, ob jetzt heterosexuell oder homosexuell, ich glaube, das Problem mit dem Kondom ist auch einfach im Eifer des Gefechts und man hat Lust auf Sex und dann ist einem das egal, dann will man das nicht unterbrechen. Oder auch wenn man mal betrunken ist oder so und dann lässt man das Kondom einfach weg.
Also Sie würden sagen, dass sozusagen der Druck, der mal da war, als AIDS noch wirklich eine riesige Bedrohung war, dass dadurch, dass das nicht mehr gegeben ist, das für die Frauen auch durchaus ein Nachteil sein kann?
Ja, doch, würde ich schon sagen.
Vielen Dank. Angerufen hat uns auch Friedrich Bücking aus Hamburg. Auch Ihnen einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich weiß jetzt Ihren Namen nicht. Ich habe mich ziemlich spät eingeschaltet.
Das ist nicht so schlimm. Ich bin Michael Weidemann und Herr Weidemann, wir haben hier mehrere Gäste.
Ich habe mich eingeschaltet, kurz bevor sich dieser Lehrer meldete, der da erzählte, dass er unterrichtet, wie man mit Kondom verhütet. Und der sagte, man bräuchte zusätzlich zum Kondom unbedingt ein Gleitmittel und zusätzlich ein elastischen Ring, den man über das Kondom stülpt, damit der Penis nicht abknickt und das Kondom nicht abrutscht.
So hat er das geschildert in der Tat.
Ja, das wundert mich, da hat keiner von Ihnen widersprochen. Also ich gehe mal davon aus, dass er selbst das braucht. Dann soll er auch sagen, ich brauche das und nicht Mann braucht das. Ich bin jetzt 69 Jahre alt. Sexuell aktiv seit meinem 15. Lebensjahr, fast ausschließlich mit Kondom. Ich habe nicht ein einziges Mal in meinem Leben diese Dinge gebraucht. Ich habe nicht ein einziges Mal in meinem Leben erlebt, dass ein Kondom abgerutscht ist. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, jüngere Leute hören wahrscheinlich sowieso nicht die Redezeit, die haben was anderes vor um diese Zeit. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ein paar hören zu. Und die sind jetzt 15 oder 16 Jahre alt.
Oder wie Frau Schmidt, die eben in der Leitung war, die 25 war. Ist ja auch noch eine jüngere Hörerin.
Ah ja, und die sagen sich dann doch, Menschen, also um Gottes Willen, wenn ich ja jedes Mal einen ganzen Koffer mit mir rumschleppen muss, dann verzichte ich doch lieber gleich ganz aufs Kondom. Also ich möchte doch sagen, und ich glaube, damit spreche ich auch vielen Millionen anderen Männern aus dem Herzen, man braucht nur ein Kondom, das von vornherein ein Gleitmittel hat und mehr nicht. Das muss man nur richtig anwenden und richtig abrollen und richtig rüberziehen und dann passiert auch nichts.
Herr Bücking, ich möchte die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, Sie zu fragen, da Sie ja selber sagen, Sie sind schon 69 Jahre alt und damit eben auch schon einige Jahrzehnte sexuell aktiv. Ja. Wie haben Sie selbst denn dieses Aufkommen der AIDS-Gefahr erlebt und die Bemühungen, dort Vorsorge zu treffen und dann jetzt später dieses Abflauen des Interesses in der Öffentlichkeit? Ist Ihnen das auch sehr bewusst gewesen
natürlich.
Damals?
Also das war Schrecken und Entsetzen, als das losging Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Und als es dann Mittel gab, mit denen man den Retrovirus einigermaßen erfolgreich unterdrücken konnte, da ließ das Ganze dann nach.
Und wie haben Sie das selbst empfunden?
Wie andere sich da nun verhalten haben, Das weiß ich natürlich nicht. Normalerweise diskutiere ich nicht in der Öffentlichkeit mein Sexualleben, das will ich auch hier nicht tun. Nur dieser eine Punkt, der brachte mich eben doch dazu anzurufen, weil ich mir dachte, also das, was der Lehrer da erzählt, das mag gut gemeint sein und das mag auch in einigen Fällen angebracht sein. Das hängt sicherlich auch von Größe und Form des Penis im individuellen Fall ab. Aber das ist doch nicht so, dass das also allgemein angewendet wird und auch meiner Meinung nach überhaupt gar nicht notwendig in den meisten Fällen.
Ja,
das erschwert doch die ganze Angelegenheit.
Vielen Dank, Herr Böking. Eine Mail haben wir auch bekommen. Sie können sich ja auch im Internet an der Diskussion beteiligen unter ndr.de/redezeit. Da schreibt Fritz Schröder aus Göttingen. Hat mich überrascht, dass es so lange gedauert hat, dass diese Aussage nochmal kommt. Der beste und schönste Schutz ist die Treue, zum Beispiel die Ehe. Ist das eine Strategie, Jörg Korrell?
Mit Sicherheit ist auch das eine Strategie, die auch wieder ein paar mehr Worte benötigt, glaube ich. Also grundsätzlich, die Monogamie wäre ja dann erstmal die Überschrift. Sehr häufig haben wir es in der Beratung mit Personen zu tun, wo das mit der Monogamie doch nicht so gut geklappt hat, wie das zunächst vermutet wurde. Und ich finde, das ist ein Thema, was man immer mitdenken muss. Ich will jetzt gar nicht das bewerten, ob die einen lieber für immer und monogam zusammen sind. Die anderen sagen, na, das kann sich auch mal verändern und das ist vielleicht in einigen Jahren und nach einigen Jahren nicht mehr das Gleiche, wie es mal gewesen ist. Die Schwierigkeit ist tatsächlich, in allen Fällen ist die Kommunikation, ist das offene Sprechen das Entscheidende. Denn die gefühlte Verlässlichkeit, die sich aus einer monogamen Partnerschaft ergibt, kriegt spätestens dann ihre Risse, wenn dann doch in irgendeiner Weise was anderes passiert und es nicht mehr möglich sein sollte, aus welchen Gründen auch immer, genau darüber zu sprechen. Schatz, wir müssen reden, da ist was gewesen und es ist vielleicht jetzt in diesem Moment doch besser, wir setzen uns mal mit der Frage HIV oder andere sexuell übertragbare Erkrankungen auseinander. Also insofern, Menschen sind verschieden, wie sie sind und jeder hat ein anderes Lebenskonzept und das ist auch gut so, nur all das ergibt schlussendlich nur dann einen Sinn, wenn es möglich ist, damit offen umzugehen und offen darüber zu sprechen, weil wenn daraus ein Tabu entsteht, ist das mitunter eine wirklich fatale und mitunter auch wirklich tragische Falle, gerade für eine HIV-Infektion und das möchte, glaube ich, niemand erleben auf so eine Art und Weise wegen der Sprachlosigkeit, weil es nicht möglich war, aus welchen Gründen auch immer drüber zu sprechen, aus dem Grund sich eine HIV-Infektion zuzuziehen.
Petra Schulze-Lohmann, ist das ein Teil eigentlich auch Ihrer Konzepte, über Treue zu reden oder über vielleicht auch mehrere Sexualkontakte als anderes Extrem?
Es wird drüber gesprochen, selbstverständlich, aber nicht in irgendeiner moralisierenden Form, sondern wie Herr Korrell auch schon sagte, es gibt einfach ganz unterschiedliche Lebenskonzepte. Und der eine hat häufigen Sex mit unterschiedlichen Partnern und der andere ist eben mit einem Partner zusammen. Das steht uns nicht zu, das zu bewerten. Und auch da würde ich Herrn Korrell zustimmen. Es ist eine Form der Prävention, wenn man sagt, bei einer Beziehung, die auf Treue basiert und die monogam ist, ist natürlich das Risiko, sich mit irgendetwas anzustecken, ob nun HIV oder andere Sachen, ungleich geringer. Aber selbstverständlich ist es jedem frei, auch anders oder sehr viel aktiver zu sein.
Also das heißt, Sie propagieren das nicht als ein Ziel? Also speziell auch nicht bei jüngeren Leuten, oder?
Nein, das propagieren wir nicht.
Ich habe gehört, ich kann die Quelle gar nicht mehr nennen, dass es auch durchaus Anstieg von Fällen von HIV-Infektionen geben soll bei Menschen mittleren Alters. Kann dahinter auch stecken, dass die eine längere Zeit monogam waren und dann sich neu orientieren und das Thema sexuell übertragbare Krankheiten ignorieren oder einfach wirklich schlichtweg nicht mehr auf dem Schirm haben?
Es ist sehr unterschiedlich. Also klar, kann es sein, dass sie es nicht mehr auf dem Schirm haben. Und häufig sind es natürlich auch Menschen, die aus einer Zeit stammen, wo Treue erstmal oberstes Ziel war. Und plötzlich stellt man in der Mitte oder auch später in seinem Leben fest, das ist es eben nicht gewesen. Und wir haben ja auch das Problem, dass plötzlich gerade auch Frauen irgendwo in ferne Länder fahren. Man hat immer so bei den Männern den Sextourismus im Auge oder im Ohr. Aber sowas gibt es auch durchaus bei Frauen und die gehen nicht davon aus, dass sie sich mit irgendwas infizieren können. Die sagen sich, wir haben die Wechseljahre hinter uns, Kinder bekommen wir nicht mehr und an alles andere denken sie nicht. Und auch das ist natürlich ein Grund, warum sich solche Menschen dann plötzlich infizieren.
Nochmal die Frage an unseren Internisten in der Runde, Stefan Fenske, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Haben Sie sowas auch beobachtet in Ihrer Praxis? Gibt es da verstärkt Fälle oder einfach auffallende Fälle, wo solche Hintergründe eine Rolle spielen?
Also jetzt nicht, was den angesprochenen eben Sextourismus betrifft. Wie gesagt, wir hatten vorhin ja schon mal, die mit Abstand größte Gruppe sind in Deutschland halt schwule Männer oder Männer, die Sex mit Männern haben. Da ist es sicherlich anders als in den klassischen heterosexuellen Ehen nicht so ungewöhnlich, dass auch in festen Beziehungen Sex mit anderen Männern stattfindet, was sicherlich, gerade wenn man darüber nicht offen spricht, auch das Risiko von Infektionen und dann auch vielleicht des Partners mit betrifft. Also das ist sicherlich ein Thema, ja.
Dabei müssen wir es für heute belassen. Ist AIDS doch eine Bedrohung vom Umgang mit dem Risiko? Das war das Thema der Redezeit heute Abend. Die Redaktion der Sendung hatte Petra Lehnert. Morgen hören Sie auf diesem Sendeplatz ab 21.05 Uhr unser Wissenschaftsmagazin Logo. Unter anderem mit dem Schwerpunktthema Biodiversität. Manchmal hilft sich die Natur von selbst. Gleich nach den Nachrichten heißt es dann Play Jazz mit Sarah Seidel. Ich danke unseren Experten hier im Studio und in Kiel und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse an unserer Sendung. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.